Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen und diesmal mit Blick in den ganz hohen Norden der Republik. Guten Morgen, Erik Weismann.
Vielen Dank.
Für alle, die Sie nicht kennen sollten, wobei ich mir das bei der medialen Präsenz irgendwie gefühlt gar nicht vorstellen kann, korrigieren Sie mich gerne. Sie haben so viele Berufsbezeichnungen im Rahmen der Vorbereitung, aber Sie sind oder vielmehr, Sie haben sich als junger Mann entschieden, an den Sehnsuchtsort vieler Deutscher zu ziehen. Das ist nicht Mallorca, sondern Sylt. Und Sie sind dort schreibender Immobilienmakler oder ein makelnder Autor. Was sind Sie denn genau?
Genau, das ist tatsächlich von der Gewichtung her im Moment so die Frage. Also aktuell werden tatsächlich weniger Immobilien verkauft, muss man sagen. Und da bin ich eher Autor gefühlt, aber ich denke jetzt, wenn der Sommer wieder kommt, dann wieder mehr Immobilienmakler. Das ist so eine Mischung. Also ein Magazin hat auch geschrieben, der Spiegel Bestseller Makler. So ist eine neue Wortschöpfung irgendwo.
Das ist eine tolle Wortschöpfung. Der Sommer ist ja eigentlich gefühlt schon fast da. Wir zeichnen das Gespräch im Mai 2024 auf. Und jetzt habe ich gerade selber bei der Anmoderation so ein bisschen gemerkt, dass ich doch noch viele Fragen offen gelassen habe. Sie sind auf Sylt Immobilienmakler, makeln dort sehr schöne, teure Häuser. Aber ganz bekannt geworden sind Sie 2022, wenn ich mich recht erinnere, mit einem wunderbaren Buch über Sylt, aber bitte mit Red. Darin geht es um alle möglichen Geschichten, Erlebnisse, die Sie während Ihrer Zeit als Makler erlebt haben. Ist das korrekt? Und es ist gleich in die Spiegel-Bestsellerliste geschossen.
Genau, also es ist so der Claim, der das zusammenfasst, aber bitte mit Red, so dieses absolute Wunsch von allen. Unter Red am besten mit Blick aufs Wasser zu leben auf Sylt, ne, wenn es in den Ferien ist oder für immer. Und dadurch hat sich eben dieses Thema Berufsmemoir, das ist ja irgendwie eine sehr angesagte Buchsparte aktuell. Und das war der erste schreibende Makler sozusagen, der über seine Erlebnisse berichtet hat, korrekt, ja.
Und was Sie dort alles erlebt haben, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, denn ich habe in der Vorbereitung das Buch tatsächlich zweimal gelesen und bei manchen Sachen habe ich wirklich mir so innerlich die Frage gestellt, kann das wirklich so vorkommen, aber dazu später mehr. Wir wollen mal so ein bisschen eine chronologische Reihenfolge reinbringen in das Gespräch. Jetzt sind Sie ja auch noch nicht besonders super alt, aber ich habe gelesen, Sie sind seit 20 Jahren auf Sylt. Da waren Sie ja wahrscheinlich erstmal, wenn ich richtig gerechnet habe, irgendwas so um die 20. Warum ausgerechnet Sylt?
Also Sylt war in Reisen mit meiner Familie vorher, mit meinen Eltern, war das immer ein ganz besonderer Ort und ein ganz besonderer Termin im Jahreskalender irgendwo. Und für mich hat das sehr, sehr viel bedeutet. Und ich war eine Zeit lang, es war wirklich mein absoluter Sehnsuchtsort und habe das entsprechend dann umgesetzt und bin dann komplett nach Sylt gezogen, ja.
Also seit 20 Jahren auf Sylt. Ist Sylt für Sie unter dem Brennglas, das Sie ja jeden Tag dort erleben, ist Sylt immer noch so wie vor 20 Jahren?
Also Sylt ist auf jeden Fall auch natürlich einer Entwicklung unterworfen gewesen. Also in den Großstädten nennt sich es Gentrifizierung. Das ist ja ein Riesenthema. Hier hat das natürlich schon früher eingesetzt, ja. Also Sylt ist ja wirklich, da ist der Motor der Tourismus. Mit den fremden Menschen quasi wird hier quasi das Geld irgendwo verdient, von der Reinigungskraft über den Rechtsanwalt, Notar bis hin zum Gastronom und so weiter, ist das ja wirklich ein Thema, was einfach eine absolute touristische Destination ausmacht. Und ja, in den letzten Jahren hat es sich teilweise verändert, muss man sagen. Also nochmal nach Corona, muss ich sagen, gab es einige Menschen, die wirklich fest nach Sylt gezogen sind, ja, die zum Beispiel nicht mehr ins Ausland reisen groß, ne? Und das sind wirklich ganz spannende Entwicklungen auch.
Sie sind Immobilienmakler, wir haben es eingangs erwähnt. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre erste verkaufte Immobilie? Ist das so wie das erste Mal küssen? Erinnert man sich da immer noch dran?
Absolut, also das ist eine ganz, ganz spannende Sache gewesen. Das war wirklich ja fast wie aus dem Bilderbuch. Ich habe immer gesagt, das ist so mein persönliches Postkartenmotiv auch. Das war ein schönes Reetdachhaus in Kaitum und das ja die Menschen, die das verkauft hatten damals, das war ein älteres Ehepaar, die nach Flensburg gezogen sind in die Nähe ihrer Tochter. Die Tochter war auch gebürtige Sylterin. Hat dann in Hamburg studiert, in Flensburg war sie dann selbstständig und dann sind die Eltern im Alter eben in ihre Nähe gezogen, auch in die Nähe der Enkelkinder und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und das Haus ist auch in sehr gute Hände gekommen. Das waren damals Kunden, die sich ungefähr 10 Jahre vor ihrer Rente das Haus als Ferienhaus gekauft haben und dann später vorhatten, auch wirklich fest nach Sylt zu ziehen. Und so ist es dann auch gekommen. Also es sind mittlerweile ja so absolute, also Insulaner darf man immer nicht sagen, dazu muss man wirklich hier geboren sein, aber ist wirklich ein Teil der aktiven Sylt-Community. Also wo wir wirklich sagen müssen, das ist ein Ehepaar, die sich ehrenamtlich engagieren und so weiter und auch so richtig dazugehören und ein Jahr vor Corona ungefähr dann fest nach Sylt gezogen sind. Ja.
Jetzt haben Sie gerade ganz viel aus dem Leben der Verkäufer und der Käufer Ihrer ersten Immobilie erzählt. Ich habe mir so die Frage gestellt im Rahmen der Vorbereitung, wie tief dringt man denn, wenn man diesen Begriff verwenden darf, als Makler in so einem Kauf- respektive Verkaufsprozess in so das Innenleben einer Familie, sage ich jetzt mal, einer oder wenn es auch nur Männlein wie Weiblein sind, so ein. Also das ist ja quasi wie so eine Sitzung beim Therapeuten gefühlt, ne?
Genau, gefühlt gibt es ja immer verschiedene Anlässe, warum verkaufe ich oder warum kaufe ich, ja. Also Verkaufsgründe, das kann sein, dass man eben in ein gewisses Alter kommt und Thema Altersheim, ja, oder Thema Tod des Partners, Tod der Partnerin, dann vielleicht die Kinder sind aus dem Haus oder man möchte vielleicht von einem ruhigeren Sylt-Ort, vielleicht eher so mitten ins Geschehen in den Bereich Westerland als Beispiel. Da gibt's immer verschiedene Beweggründe und das ist ja nicht selten auch mit Emotionen verbunden, weil das ist zwar immer eine gute Kapitalanlage, eine Immobilie auf Sylt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so nüchtern zu betrachten wie eine Aktie und insofern ja kommt man da immer wieder an wirklich spannenden Punkten irgendwo mit Menschen in Berührung und in Kontakt, absolut.
Und bevor wir so in das Spannende, ich nenne das auch so liebevoll, immer so ein bisschen in das Boulevardeske mal mit Ihnen abtauchen. Im Rahmen der Vorbereitung habe ich mal geschaut und es gibt ja auf Sylt nicht unwenige Maklerinnen und Makler. Und ohne jetzt die Atmosphäre dort gut zu kennen, aber ich glaube, unendlich bauen kann man auch nicht mehr auf Sylt. Wie kommt man denn als Makler, Maklerin an Objekte, weil ich könnte mir vorstellen, der Markt ja jetzt auch relativ groß ist an Maklerinnen und Makler. Wie kommt man an Objekte, dass man den Zuschlag bekommt, etwas zu suchen für einen Kauf, aber auch einen Verkauf zu übernehmen?
Ja, also es ist im Prinzip, ich finde immer, ja, BWL leicht erklärt in Form von Angebot und Nachfrage. Denn die Insel, das finde ich immer, lässt sich sehr bildhaft ganz gut beschreiben. Jeder kennt diese Silhouette. Eine Information ist quasi, dass die Fläche, das sind 99 Quadratkilometer, ja, so groß ist die Insel und 60% davon stehen unter Naturschutz. Ja, und jeder, der schon mal auf Sylt war, sieht ja so diese Reetdachhäuser mit großen Grundstücken und so weiter. Dort muss man ganz klar sagen, gibt es enge Bauvorschriften und das ist eben ein Thema, also das zum Thema Sylt und wie viele Makler es gibt. Das ist ein sehr begehrtes Pflaster, muss man sagen. Es wird viel gekauft, es wird viel verkauft, weil eben in vielen Menschen, ja, das einfach auch wirklich ein Sehnsuchtsort ist. Und nochmal zu Ihrer Frage, wie kommt man dann an das Objekt? Also ich sage immer, da führen ja 25 bis 30 Wege nach Rom oder nach Kampen, sage ich immer, dass man einfach sagen muss, das ist viel Netzwerk, viel Empfehlungsgeschäft, viel Referenzarbeit, Akquise, das ist, da gibt es viele, viele verschiedene Wege, aber im Hauptsatz ist es bei mir wirklich so, dass es Empfehlungen sind von früheren Kunden, die mich ihren Kontakten dann empfehlen. Ja.
Also it's a people business.
Absolut, absolutes People's Business, also auch in Zeiten von Globalisierung und von Online-Plattformen. Das funktioniert vielleicht bei einer Kapitalanlage in einer deutschen Großstadt, dass man da wirklich rein computergestützt vielleicht arbeiten kann. Das ist hier tatsächlich anders und ich glaube, das ist in ganz Deutschland auch und in Europa in diesem hochwertigen Immobilienpreisbereich auch wirklich anders. Da ist es wirklich immer noch nach wie vor ein People's Business, was auch wirklich auf absolutem Vertrauen dann basiert.
Sie haben gerade Hochpreissegment angesprochen. Ist das, wenn man so eine Verteilung anschaut, jetzt ist natürlich beim Blick auf die gängigen Immobilienportale im Netz auf Sylt irgendwie gefühlt alles teuer und Luxus, aber haben Sie denn auch noch, ich weiß gar nicht, was da so eine Quantifizierung ist, auch noch mit normalen Immobilien zu tun oder stehen Sie morgens überhaupt erst auf und sagen, alles unter 4 Millionen, ein bisschen überspitzt formuliert jetzt, ja, da geht's gar nicht los. Also was ist so Ihr Segment? Machen Sie auch noch normale Immobilien oder ist das wirklich schon reine Spezialisierung auf sehr hochwertige, sehr hochpreisige Immobilien?
Also tatsächlich ist es bei uns so, ich finde immer, also wir begleiten alles tatsächlich. Was wir nicht machen, das sind Dauervermietungen, weil das ein sehr angespannter Markt ist auf Sylt. Und durch die Ferienvermietungsaktivitäten gibt es wenige Dauerwohnungen. Und da machen wir es tatsächlich so, dass wenn wir angesprochen werden als Makler, dann nehmen wir das auf und vernetzen ohne Berechnung quasi mit Suchkunden. Also wir haben ungefähr 10 Vormerker pro Monat, muss man wirklich sagen. Also obwohl wir kein Maklerbüro sind, die das aktiv in dem Punkt betreiben mit der Dauervermietung. Und dann bringen wir da Vermieter und Mieter auch in einem normalen direkten Kontakt zusammen. Weil da denken wir einfach immer, da muss man jetzt nicht zwingend noch mitverdienen, weil es wirklich eine ähnlich wie in einer Großstadt ist. Also es sind entsprechend sehr wenige Mietwohnungen auf dem freien Markt dann erhältlich. Und ansonsten begleiten wir wirklich alle Transaktionen, also von der Einzimmerwohnung in Westerland oder Tinnum bis hin zum freistehenden Haus mit Wattblick oder Wasserblick haben wir alles schon gemacht und sind auch da immer, auch jetzt seit einigen Jahren im Neubaubereich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und absolut.
Wir wollen so langsam mal ein bisschen nach der Warm-up-Phase, so nenne ich das mal, ein bisschen vielleicht mal den Deckel des Boulevardesken so ein bisschen heben. Natürlich immer auch ohne Namensnennung, das ist alles ganz klar und Diskretion. Aber jetzt würde mich natürlich schon interessieren, was war denn so, dass, wenn Sie das sagen dürfen, das teuerste Projekt, was Sie jemals quasi an den Mann, an die Frau, an die Familie gebracht haben? In was für Sphären bewegt man sich denn da?
Also wir waren zum Beispiel, man muss sagen, es gibt auch eine große Kollegialität unter dieser ganzen Konkurrenz auf Sylt. Ja, also man hat häufig, also was wir häufig wirklich haben, das ist im Laufe der Jahre entstanden, wo wir wirklich sehr dankbar drüber sind, dass wir exklusive Suchmandate haben. Also es gibt Kunden, die sagen, such mir bitte auf Sylt das Richtige raus, ja. Wenn wir dann im Gegenpart nicht das passende Objekt direkt im Portfolio haben, kommt es auch häufig zu einer Kooperation mit anderen Maklerbüros und somit haben wir eben also auch mal bei einem der wirklich begehrten Objekte im zweistelligen Millionenbereich einfach auch mitgewirkt, ne? So will ich das jetzt mal sagen. Und das ist also schon wirklich eine Ehre. Das war ein Objekt, das wechselte, ja, ich glaube, das war insgesamt fast 100 Jahre im Familienbesitz, muss man sagen. Und das war mit ganz vielen Emotionen verbunden. Ja, letztlich aber auch mit der Tatsache, dass die Kinder, die das geerbt haben, im Grunde, es blieb nur noch der Verkauf übrig, weil halt eben Erbschaftssteuer und so weiter, das waren die Themen. Und auch dort haben wir wirklich Kunden gefunden, die, also wir hatten die Kunden, die was Entsprechendes gesucht haben, und ein anderes Maklerbüro, mit dem wir immer gerne kooperieren, hatten eben das Objekt. Und somit ja, hat man das als gemeinsames Geschäft dann durchgeführt. Ja.
Okay.
Auch mit sehr, sehr netten Käufern.
Dann steigen wir mal ein in Ihr erstes Buch, März 2022, aber bitte mit Red, gleich in die Spiegel-Bestsellerliste geschossen. Ich lese mal so ein paar Sätze dazu vor, was ich mir rausgeschrieben habe, um die Hörerinnen und Hörer neugierig zu machen. Wir verlinken auch alles in den Shownotes, wo man das Buch erwerben kann. Ich glaube, bei Knauer ist es erschienen, finden Sie aber auch im gut sortierten Buchladen. Also, was Sylt so beliebt bei Promis und Millionären macht, man bleibt weitgehend unter sich. Für den Durchschnittsbürger ist ein Tisch in der Sansibar so unerreichbar wie der Zutritt zu exklusiven Privatdomizilen. Umso spannender sind die oft skurrilen Geschichten, die der Sylter Immobilienmakler Erik Weismann erlebt. In seinem Buch berichtet er vom ganz normalen Wahnsinn seines Berufsalltags zwischen Rolex und Red, Strandkorb und Champagner, von unerfüllten Sehnsüchten über erotischen Kapriolen bis hin zu erbitterten Erbschaftsstreitigkeiten gibt es eine Menge zu erzählen. So entsteht ein hochamüsanter Streifzug über die Lieblingssandbank der Deutschen. Wow, das klingt ja schon mal nach Bunte und Gala in einem. Steigen wir direkt mal ein. Was war so das Skurrilste, das muss ja nicht unbedingt negativ sein, was Sie jemals in Ihrer Maklerkarriere erlebt haben?
Also was ich skurril fand, auch gerade in Anbetracht dieser Kaufpreise, wie wir jetzt ja eingangs schon erläutert haben, dass ich eine Besichtigung hatte und der Kunde sich im Vorwege mit mir telefonisch ausgetauscht hat. Wir haben Bilder ausgetauscht, wir haben die Exposés ausgetauscht mit den Randinformationen zum Objekt. Und dann kam es eben zu einer persönlichen Besichtigung, zu einem persönlichen Termin vor Ort. Und dann hat der Kunde, haben wir uns getroffen an dem Haus und hat da gesagt, ja, das möchte ich gar nicht besichtigen. Und dann dachte ich in dem Moment so, im Prinzip von der Wertschätzung her, man hat so viel jetzt schon Zeit miteinander am Telefon verbracht, man hat sich da so ausgiebig mit beschäftigt. Da habe ich dann innerlich gedacht, wenn es mir jetzt umgekehrt so gehen würde, würde ich jetzt das aus Höflichkeit schon besichtigen und vielleicht dann irgendwann mitteilen, dass mir das nicht gefällt oder so. Aber dann war das in dem Fall so, dass er halt konkret für sich neu bauen wollte und dass deshalb eben so ganz kühl schon im Vorwege für sich beschlossen hatte und dann gedacht hat, dann muss er sich's gar nicht angucken. Stimmt ja auch, weil er reißt's ab und baut was Neues, ja. Aber das fand ich schon mit am skurrilsten, wo ich gedacht habe, das ist, ja, wo ist die versteckte Kamera so ungefähr? Das kann man ja auf Sylt auch immer mal vermuten tatsächlich. Ja, das war so eines der Highlights, absolut, ja.
Aber der Kunde hat das dann gekauft, oder?
Genau, der hat das dann gekauft, der hat inzwischen neu gebaut und ist da auch ganz glücklich und so weiter. Genau, das ist tatsächlich aber auch ein älteres Objekt dann gewesen. Und ja, dann hat er seine Träume dort verwirklicht mit einem Architekten und hat es neu gebaut.
Okay, ich möchte noch gerne, wir greifen nur zwei kurze Geschichten aus dem Buch raus, weil wir wollen ja, dass die Hörerinnen und Hörer zum Buchfachhandel raben, aber wir wollen sie ein bisschen neugierig machen. Im Buch gibt es zwei Geschichten. Von der einen habe ich mich tatsächlich gefragt, kann das so sein, dass eine Kundin explizit eine potenzielle Kundin explizit eine Sauna im Haus wollte, aber nicht für die Wellness oder vielleicht auch für das Wellness, aber um ihre Pullover zu trocknen?
Also das ist tatsächlich so in dem Claim von mir ja so zusammengefasst worden, dass das wirklich, der Dialog ist wirklich so entstanden und ich glaube, vielleicht fand sie das auch nur sehr witzig, das so zu benennen, ja, und dann haben wir ja im Laufe der Buchveröffentlichung haben wir das auch mal mit einem Fernsehsender ausprobiert und so weiter und sind dann zum Entschluss gekommen, okay, wer das einmal so umgesetzt hat, merkt sich diesen Kniff vielleicht und trocknet wirklich final die Pullover dann nochmal in der Sauna, weil es halt wirklich funktioniert. Und ich glaube, dass die Kundin das halt eher, das war bei ihr so geübt und dann hat sie das bei ihrem Ferienhaus dem Makler entsprechend so als lustigen Beisatz vielleicht auch nochmal untergejubelt. Aber das war damals schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Und eine Geschichte, ich glaube sogar, es ist die allererste im Buch, da habe ich auch kurz überlegt, dass sie mitten in der Nacht einen Anruf bekommen haben und wurden zu einem Objekt bestellt. Und dort hat sie ein Herr in einem roten italienischen Sportwagen mit sehr teuren Gummistiefeln erwartet. Was ist genau dort passiert?
Ja, das ist tatsächlich verrückt. Also das war so, man kennt es ja, die früheren Bandansagen, die Anrufbeantworter, und er hat entsprechend gedacht, also dass ihm das interessiert, er hat die Telefonnummer in sein Handy eingegeben, das ist so die Backstory dahinter, und wollte eben die Öffnungszeiten sich anhören auf dem Anrufbeantworter und wurde dann im Grunde aber zu mir durchgestellt, weil wir hatten eine Rufumleitung drin und so weiter, und online zu sehen sind die Öffnungszeiten. Und dann bin ich rangegangen und dann hat er ja gefragt, warum gehen Sie denn ran? Und dann habe ich gesagt, ja, weil Sie doch anrufen. Ja, also das war tatsächlich nachts.
Wie viel Uhr war es denn da genau?
Das war so kurz nach Mitternacht irgendwie.
Okay.
Ja, genau, das glaube ich war so kurz nach Mitternacht. Und das ist halt so der Claim dahinter. Und wir haben entsprechend die Geschichten teilweise.
Aber vielleicht ein Satz noch, wenn ich Sie da unterbreche. Der Kunde hat Sie angerufen und wie ging es dann weiter? Haben Sie sich noch in der Nacht getroffen?
Nee, tatsächlich haben wir uns noch getroffen und solche spontanen Einsätze, das ist natürlich möglich. Und gerade wenn das auf so einer Skurrilität basiert, finde ich, kann man das einfach auch ganz gut zu Ende spielen. Ja.
Okay, und der Kunde hat dann auch gekauft?
Der hat dann gekauft, ja.
Ah, okay, also hat sich das Aufstehen dann doch noch...
Genau, also es war, ich glaube, das war gegen 23 Uhr und es war halt einfach kurz vor Mitternacht dann so im Hochsommer. Also es war wirklich noch total eigentlich im Rahmen, aber wenn man sich das so überlegt, dann doch schon irgendwo eine Skurrilität, ja.
Okay. Kommen wir mal so ein bisschen weg. Wie gesagt, ich kann das Buch wärmstens empfehlen. Lustige, spannende Geschichten. Eine wunderbare Sommerstrandlektüre. Was mich so im Rahmen der Vorbereitung immer so ein bisschen beschäftigt hat, ist, was sind das für Menschen, die vielleicht sogar eine zweistellige Millionensumme an Geld ausgeben für 2 Wochen Ferienhaus im Jahr, ich überspitze das jetzt mal bewusst. Haben Sie da für sich irgendwie so ein Cluster gefunden, so eine in Anführungszeichen Rubrik? Gibt es da so immer wiederkehrende Schemata?
Also es ist natürlich immer so, dass es Menschen sind, die ja oft eine ganz, ganz besondere Laufbahn auch irgendwo haben, sei es eine Erfindung, sei es eine Firmennachfolge, ne, bestimmte Idee, jetzt auch Internetmillionäre beispielsweise oder jetzt auch ganz neue Kunden, die sehr wohlhabend geworden sind durch die künstliche Intelligenz, auch jetzt schon ein Thema, ja, oder auch viele Dinge wie zum Beispiel die Corona-Zeit, ne, gab es ja viele Verlierer, aber auch irgendwo geschäftlich Gewinner, muss man sagen. Und wenn man sich Deutschland anschaut, dann ist Sylt wirklich, es gibt immer ja so eine Top 5 der teuersten Straßen Deutschlands. Das wird jährlich immer so bekannt gegeben. Und da ist Sylt ganz, ganz häufig auf Platz 1, noch vor den Großstädten, noch vor dem Starnberger See etc., weil halt wirklich diese Verfügbarkeit der Immobilien so gering ist und dieses Interesse an eben diesem Standort so hoch ist, dass eben ja Angebot- und Nachfragemäßig gesprochen diese hohen Preise halt eben auch erzielt werden. Und das sind ja oft so Once-in-a-Lifetime-Geschichten, dass jemand sagt, okay, ich ich suche jetzt genau das, ich möchte dort jetzt Ferien machen, bis ich später, also man sagt ja immer so, der Weg ist das Ziel, also bis ich später dann mal viel, viel mehr Zeit habe, ja, um dort dann vielleicht auch den Lebensabend zu verbringen. Oder oft ist es auch ein Fixpunkt und die Familie trifft sich zum Beispiel dann jährlich dort. Das ist auch also ähnlich wie Weihnachten, dass sich eine Familie ja klassisch trifft, dann immer zu diesen Zeiten. So ist oft ein Ferienhaus auf Sylt auch wirklich so ein, ja, so eine Familientradition. Mhm.
Lernt man von den Reichen das Sparen? So, es gibt ja dieses Sprichwort. Haben Sie da auch, also wird da tatsächlich richtig hart noch gefeilscht? Oder gibt es welche, die sagen, ja, okay, alles gleich, wo muss ich unterschreiben?
Also das gibt es beides tatsächlich, ja. Aber es gibt auch so wirklich den Spruch und der ist wirklich was Wahres dran. Also Sparen kommt von reichen Leuten, das ist so. Und ja, so ein Verhandlungsgeschick, das ist in meiner Laufbahn wirklich also schon sehr eindrucksvoll, wie manche da auch verhandeln wollen oder auch verhandeln können tatsächlich, ja.
Das haben Sie jetzt sehr schön diplomatisch ausgedrückt. Ja. Springen wir mal direkt weiter. Ich hatte es ja am Anfang angekündigt, Sie schreiben relativ viel. Es ist gerade ein frisches Buch von Ihnen erschienen, was vollkommen anderes, nämlich ein Krimi, ein Sylt-Krimi, und zwar Mord unterm Reetdach. Und darin geht es, oder in der Story geht es um einen Immobilienmakler, der irgendwie in einen Mordfall verwickelt wird. Wie kam es denn jetzt zu dieser Idee? Und ist das so ein bisschen autobiografisch? Weil Immobilienmakler, Sylt, könnte man ja gewisse Verbindungen herstellen.
Also die Idee kam in der Tat im Rahmen der wirklich, also es war wirklich eine sehr, sehr große Berichterstattung. Wir hatten eine, ich habe eine Tour gemacht mit einem Redakteur, mit einem Journalisten der Zeit. Ja, wir haben die Insel, ja, wie sehe ich die Insel? Ja, also es war sehr begehrt in dem Sommer auch zu sehen von den Medien, wie sehe ich die Insel? Und daraufhin kam halt eben nochmal wirklich auch ganz klar heraus, dass man wirklich diesen besonderen Blick, dieses besondere Feeling hat. Und man muss sagen, das Buch Aber bitte mitreden war ja wirklich weltweit tatsächlich das erste Berufsmemoir eines Immobilienmaklers. Und ich weiß, also ich habe immer gesagt, es gibt ja immer diese Jobbeschreibungen, ja, und hatte dann auch mal ein Buch einer Krankenschwester gelesen im Rahmen der Pandemie, wo man sagt, okay, das eine ist die Jobbeschreibung, das andere ist aber die Realität, ja. Und sowas wollte ich halt vor der Kulisse Sylt einfach damit erzählen. Und im Rahmen dieser Medienberichterstattung kam halt eben auch raus, wie muss man als Makler drauf sein, also wie hat man eine bestimmte Menschenkenntnis etc., hört man das Gras wachsen, so nach dem Motto, und so ist es tatsächlich auch. Und dann hat mich das eigentlich ein Gespräch mit einem Journalisten draufgebracht, das ist eigentlich ja wie so ein Miss Marple-Effekt, wie so ein siebter Sinn. Das hatten auch Mitarbeiter mal zu mir gesagt, Mensch, du hast ja irgendwie dann wie so einen siebten Sinn. Und dann habe ich eben gedacht, das wäre doch spannend, wenn ein Immobilienmakler sozusagen mit Miss Marple-Fähigkeiten Fälle löst auf Sylt, und habe dann dort Angebote bekommen von Verlagen, als ich meine Idee geäußert habe, und habe jetzt Ende April das erste Buch veröffentlicht, Mord unterm Reetdach. Christian Dennermann ermittelt, das ist der ermittelnde, oder ja, der erste ermittelnde Immobilienmakler auch.
Also ich mal kurz in die Story rein springen. Der Makler Christian Dennermann findet eine Leiche in einem Haus, was ihm quasi zum Verkauf anvertraut wurde, und daraus entsteht dann eine Geschichte. Sie haben gerade gesagt, als Sie das Konzept oder die Idee Verlagen angeboten haben. Wie muss man sich das vorstellen? Also so von der ersten Idee zu diesem Krimi. Haben Sie da tiefe Recherche gemacht und haben geguckt, gibt es sowas schon, Immobilienmakler, der ermittelt, oder haben Sie sich was von anderen, es gibt ja alles mögliche ermittelnde Köche und solche, haben Sie sich Sachen abgeschaut? Also haben Sie so ein Konstrukt geschrieben oder haben Sie einfach losgeschrieben, und wie muss man sich das vorstellen?
Also tatsächlich auch nochmal die Rückblende zum ersten Buch. Ich wollte eigentlich 2020 im Lockdown, habe ich gedacht, ich war großer Fan von dem Buch Concierge Confidential. Das ist quasi der Hotel-Concierge, der erzählt, wie es wirklich ist. Und da habe ich gedacht, jetzt bestellst du dir mal ein Buch, ein Makler-Berufsmemoir. Und dann habe ich keins gefunden und habe gedacht, ja, dann bestelle ich mir eins auf Englisch. Ja, und dann gab es aber auch keins. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann hatte ich eben ein klassisches Notizbuch immer gefüllt mit meinen Erlebnissen und habe die dann zu Papier gebracht. Und so kam ja die Idee zum ersten Buch, so was dann 2 Jahre später erschienen ist. Und ähnlich war es dann in meiner Erfahrung in Zusammenarbeit mit meiner Literaturagentur und dem Verlag, dass ich also ein Exposé erstellt habe. Das ist sozusagen die Architektur des Buches. Witzigerweise in meinem eigentlichen Beruf stellen wir ja in den Exposés unsere Verkaufsimmobilien dar. Und dort ist es halt eben die Architektur des Buches, also an wen richtet sich das Buch, wie ist die Kurzhandlung, Hauptprotagonisten etc. So, und dann war das eben Brainstorming mit Verlagen, und das Buch führt halt eben neben dieser Miss Marple-Geschichte halt eben auch an die schönsten Orte der Insel. Also es gibt eine Inseltour mit mir, die man per Scan sozusagen mit seinem Smartphone aufrufen kann. Und ich zeige jeden einzelnen Inselort, und das ist also wirklich, ja, für viele auch einfach, wir haben jetzt die ersten Zuschriften bekommen, also für viele auch so ein, ja, Ausflug aus dem Alltag. Und Krimis sind absolut beliebt auch, und man lernt viel auch über den eigentlichen Beruf des Immobilienmaklers und lernt die eine oder andere Ecke auf Sylt kennen, die man vielleicht vorher noch nicht so wahrgenommen hatte.
Und haben Sie da richtig quasi, also Recherche betrieben? Also ich will auf das, was hinaus, der Inhalt des ersten Krimis jetzt, ist das reine Fiktion oder ist es an ein wahres Verbrechen angelehnt?
Nee, tatsächlich ist es reine Fiktion. Also wir haben dann auch mal so die True Crime Akte Sylt geöffnet. Also das ist schon ein friedliches Pflaster, muss man sagen. Aber was vielen noch in Erinnerung ist, es gab mal eine Brandserie hier, also ein Brandstifter. Dann gab es natürlich auch Mordfälle. Allerdings, statistisch gesehen wirklich verschwindend gering die Zahl. Und das ist reine Fiktion. Da muss man sagen, also da muss jetzt keiner Bedenken haben, dass wenn ich komme, dass da eine Leiche irgendwie in der Nähe ist vielleicht.
Und ist der Krimi so angelegt, dass es daraus eine Serie geben wird, oder ist das auch schon einmal Projekt und wir lesen dann im nächsten Jahr von Ihnen, dass Sie auf einmal was ganz anderes wieder geschrieben haben?
Also tatsächlich ist es der Beginn einer, also der Auftakt einer Krimiserie. Und in einem Jahr ungefähr, also Ende April, Anfang Mai 2025, erscheint der zweite Band des Krimis. Und auch wieder unter der Überschrift Mord unterm Reetdach. Christian Dennermann ermittelt dann der zweite Teil. Die Bände sind aber in sich abgeschlossen, einzig wie ein roter Faden durch die Krimi-Reihe führt eben Christian Dennermann, der Makler, der auch Ermittler ist, und eben, Sie hatten es angesprochen, autobiografische Züge, glaube ich, hat eine Figur bestimmt immer oder einige Figuren, die man dann zu Papier bringt, was eine Parallele ist. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist tatsächlich mein Hund. Also ich habe einen britischen Hütehund, einen Welsh Corgi, Pembroke, und der Kommissar hat sich ebenfalls für diese Rasse entschieden. Das ist sehr, sehr spannend und eine Parallele.
Okay, wenn Sie jetzt so viel quasi, Sie schreiben Bücher, ich kenne mich jetzt auch so ein bisschen aus im Literaturbetrieb, das heißt, wenn es nächstes Jahr April erscheint, das Buch, dann sitzen Sie wahrscheinlich jetzt schon auch dran, haben keine Langeweile. Was mich so interessieren würde noch ist, lesen Sie auch selbst noch, also so richtig gedruckte Bücher, und wenn ja, was lesen Sie da gerne?
Ja, also tatsächlich lese ich sehr, sehr gerne. Also ich lese vornehmlich also wirklich Biografien,
okay,
weil ich das sehr, sehr spannend finde, die Life Story, die Brüche in Biografien. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Dann lese ich auch sehr gerne eben Literatur, die an andere Orte führt, ja, die wirklich wie ein Ausflug nicht nur in ein Thema ist, sondern vielleicht auch in ein anderes Land und vielleicht auch in eine längst vergessene Thematik. Also zum Beispiel aktuell lese ich sehr gerne, also ich bin Ende der 80er geboren, kenne wirklich die ehemalige DDR nur noch aus den Schulbüchern sozusagen und von Menschen, die man dann später kennengelernt hat, die Zeitzeugen sind, viel über diese Zeit, ja. Und lese auch tatsächlich noch sehr gerne und habe auch 3 fest reservierte Wochentage, Abende, an denen ich wirklich schreibe, von 17 Uhr bis Open End, um da wirklich auch so eine Struktur zu schaffen, ja.
Okay, also richtig so mit Disziplin, ja?
Tatsächlich ja, weil ich einfach gedacht habe, das muss wie ein Termin im Kalender sein, weil, also für mich ist es ja Neuland sozusagen, also das erste Buch war ja das Sachbuch, das war ja eher ein Erzählen, ja, der Krimi war ja schon nochmal ganz anders, der folgt ja einem bestimmten Aufbau, ganz bestimmten Themen wie, also ich sag mal, der Mord muss passiert sein, bevor die Leiche gefunden wird, also solche bestimmten dramaturgischen Geschichten auch, ja. Und das war schon, also ich habe dann so Stammbäume gemalt auch und ich habe dann zwischendurch gedacht, wenn das jetzt jemand sieht, dann denkt er vielleicht, okay, weil das ja noch nicht so etabliert war mit meinen Büchern, denkt er, oh Gott, ich plane da wirklich vielleicht irgendwas und habe dann entsprechend danach geschrieben und bin jetzt auch tatsächlich bei Band 2 auch schon recht weit und stimme mich auch da immer mit meiner Lektorin ab vom Verlag, also ja, wirklich, wirklich sehr spannend, muss man sagen.
Aber das, also ich finde das hochspannend, weil das klingt ja so, also wenn Sie sagen, das erste Buch ist gleich Spiegel-Bestsellerliste, das zweite Buch in dem Fall, der erste Krimi, der läuft ja jetzt, was ich gelesen habe, auch nicht so schlecht. Sie haben sich dann aber relativ viel beim Schreiben jetzt auch Krimi, Plotentwicklung und sowas dann selbst beigebracht oder ist das so Learning by Doing, also Sie schreiben was, geben es der Lektorin und die sagt, oh nee, das müssen wir komplett neu machen, also, nee, also nehmen Sie uns mal mit in diesen Prozess.
Ja, also der Prozess war so, dass ich eben wirklich Dramaturgiekurse gemacht habe, dass ich mir Fachliteratur eben angeeignet habe und so weiter und ja, dann ist es wie häufig vielleicht im Leben, dann habe ich das alles über den Haufen geworfen und habe eben meine Geschichte zu Papier gebracht und habe mich dann eng mit der Lektorin auch abgestimmt, habe natürlich also vieles von diesem Handwerkszeug irgendwo beachtet, ganz klar. Und ja, also es ist rein von den Kritiken, die wir jetzt haben, also wir haben jetzt über 300 Rückmeldungen zum Buch bis jetzt in den ersten 3 Wochen. Sind doch also sehr gute Rückmeldungen, teilweise konstruktive Kritik, die ich ganz gut finde und freue ich mich wirklich auch auf Band 2 jetzt.
Sie haben letzte Sache zum Inhalt, weil mich das wirklich wahnsinnig interessiert. Sie haben gesagt, Sie haben Dramaturgiekurse gemacht und also das heißt, Sie knien sich ja auch richtig schon tief rein, wie das wird. Wie ist das denn? Man hat dann so eine Geschichte entwickelt und passiert es Ihnen auch während des Schreibens, dass Sie auf einmal merken, irgendwie klang die Idee für den Mord letzte Woche noch ziemlich gut. Jetzt beim Schreiben stelle ich fest, es wäre doch besser, wenn er mit der Axt ermordet worden wäre. Ja. Ich überspitze das jetzt mal. Gibt es sowas auch? Und was macht man dann?
Nee, tatsächlich ist es so, dass man dann sich ganz gut navigieren kann. Also ich stelle mir dann auch immer die Frage, wie so häufig im Leben, was hat man gemacht, als es noch kein Word gab? Ja, das ist ja ein Geschenk. Also ich kenne es ja nur so tatsächlich, aber ich überlege mir, wie das früher war. Das muss wirklich, also gut, hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile gehabt. Und tatsächlich muss man sagen, man kann ein Buch überarbeiten. Also das ist so. Ich habe mein komplettes Krimi-Manuskript zum Beispiel in eine andere Zeit. Also es ist ein Ich-Erzähler. Das war vorher anders. Und es spielt nicht mehr Ende Februar, sondern eben im Sommer. Das haben wir aufgrund des Erscheinungstermins nochmal verändert auf Bitten des Verlages. Und ja, also das ist möglich. Was sehr spannend ist, muss ich sagen, auch auf Ihre Frage hin nochmal, es gibt gewisse Punkte, da habe ich so als Laie gedacht, Mensch, damit füllst du jetzt ein ganzes Kapitel. Das sind dann Sachen, die eignen sich nur für einen Nebensatz, gefühlt. Und dann gibt es aber auch wiederum Themen, die so ja bildhaft ja erzählt werden müssen, dass man einfach wirklich sagt, okay, das ja, und das ist eben für mich auch noch eine spannende Geschichte und eine spannende Entwicklung, auch sich diesem neuen Feld eben so zu nähern. Ja.
Also wir halten fest, es ist noch nicht ganz sicher, ob Sie hauptberuflich schreiben und oder makeln. Auf jeden Fall haben Sie, so wie Sie jetzt erzählt haben, glaube ich, keine Langeweile. Zum Ende des Gesprächs noch so eine ganz persönliche Frage. Jetzt sind Sie seit 20 Jahren oder über 20 Jahren auf Sylt. Flasht Sie das eigentlich noch? Also gehen Sie morgens noch aus der Haustür und sagen, wow, wie toll. Gehen Sie noch ans Wasser oder ist das so, ja, ist Alltag?
Also als ich nach Sylt gekommen bin, war ich wirklich von 7 Tagen, wirklich 7 Tage auch mindestens einmal am Wasser. Mittlerweile muss man sagen, bin ich jetzt seit 2 Wochen auch wieder täglich, muss man sagen, aber auch im Winter wirklich pro Woche noch mindestens 5-mal wirklich dort. Das flasht nach wie vor, um die Frage zu beantworten, denn Sylt ist immer wieder anders, immer wieder neu. Das erfindet sich selbst neu. Wir hatten jetzt in den vergangenen Tagen diese Polarlichter, dann diese Meeresleuchten, also das ist super, super spannend, dann die Sonnenuntergänge und so weiter, das ist ein ganz anderes Licht. Also ich erkläre das immer anhand von diesem ganz bekannten und ja wohl das berühmteste Dorf Deutschlands, also Kampen auf Sylt, ist ja so das teuerste Pflaster auf Sylt und auch tatsächlich in Deutschland gemessen an den Quadratmeterpreisen. Das ist einfach nicht ohne Grund, haben sich zum Beispiel viele Künstler auch hier niedergelassen in den vergangenen Jahrhunderten, weil es eben ein, eine ganz besondere Aura, ein ganz besonderes Flair halt eben auch verkörpert, ein ganz besonderes Licht und so weiter auch. Und doch, das ist schon wirklich nach wie vor, ja, der Sehnsuchtsort. Also ich bin da absolut Sylt verliebt, nach wie vor.
Ein wunderbares Schlusswort. Die besondere Aura von Sylt, die gibt's in Buchform aktuell Mord unterm Reetdach von Erik Weismann und die schönen, spannenden Maklergeschichten mit dem Blick aus dem Nähkästchen, aber bitte mit Reet. Wir verlinken alles in den Shownotes und vielen herzlichen Dank für die Zeit.
Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag@freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.